Heute Morgen predige ich über zwei Verse aus dem Römerbrief, Kapitel 12, Vers 1 und 2. Römer 12, Vers 1 und 2. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, beim Erbarmen Gottes, eure Leiber als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer hinzugeben. Das sei euer vernunftgemäßer Gottesdienst. Und richtet euch nicht nach dieser Welt, sondern wandelt euch um durch die Erneuerung des Sinnes, damit ihr zu prüfen vermögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Ich nehme an, dass Sie in den letzten Tagen sicher irgendwas eingekauft haben, sei es im Supermarkt oder in irgendeinem Kaufhaus, aus dem Regal oder von der Stange. Und stellen Sie sich vor, Sie sind mit Ihrer Ware da an die Kasse gekommen, Sie haben alles bezahlt und wollen es jetzt einpacken. Da sagt die Verkäuferin, halt, ich muss das wieder zurücklegen in das Regal. Das geht nicht. Das war die ganze Zeit dort, da gehört es hin. Und Sie sagen, wie, bitteschön, hier, ich habe alles bezahlt. Ja, das interessiert mich nicht. Ich stelle das jetzt wieder zurück. Natürlich wird Ihnen sowas zum Glück nicht passieren, aber Gott passiert es dauernd. Jesus sagt, ich habe euch teuer erkauft. Das heißt, ich habe mit meinem Leben bezahlt, was ihr Gott schuldig geblieben seid, ihr gehört mir. Ich liebe euch und es wäre schön, wenn ihr euer Leben mir auch ausliefert, wenn ich es sozusagen mitnehmen kann und gestalten darf. Und da sagen die Leute, oh, vielen Dank, das mache ich lieber selbst. Ich möchte mein Leben selbst gestalten. Dein Segen hätte ich natürlich gerne, aber ich glaube, ich schaffe das auch ohne dich. Meinen Sie, dass das erfunden ist? Ich glaube nicht. Ihr seid teuer erkauft, das ist der Hintergrund. Aus Liebe hat Jesus sein Leben gegeben für uns. Und wenn der Paulus hier schreibt, ich ermahne euch, ihr Brüder, beim Erbarmen Gottes, dann meint er dieses liebende Erbarmen Gottes. Das ist der Hintergrund, die Folie, auf der die Ermahnung steht. Wenn Sie das Wort ermahnen stört, ersetzen Sie es durch das Wort ermuntern. Und es ist genauso richtig übersetzt. Ich ermutige euch, ich ermuntere euch, euer Leben, eure Leibe auszuliefern an Gott als lebendiges, heiliges, wohlgefälliges Opfer. Das heißt, es ihm ganz hinzugeben, es Gott zu opfern, dem es sowieso gehört. Interessant ist ja, Menschen sind gerne bereit zu opfern. Die einen opfern ein bisschen Geld, die anderen ein bisschen Zeit. Mancher Politiker bringt ein Bauernopfer. Das heißt, er müsste eigentlich seinen Posten räumen für irgendein Versagen, aber da er das nicht will, opfert er einen seiner untergeordneten Mitarbeiter, damit die Sache erledigt ist. Manche sind Fanatiker für eine Idee. Denken wir an die Leute, die sich so einen Sprengsatz um den Bauch binden und dann irgendwo in einen Bus einsteigen in Israel und sich und die anderen in die Luft jagen. Sie opfern sich selbst. Sie denken, das wäre der Zündsatz, der Treibsatz gewesen, durch den sie in einem heiligen Krieg jetzt ins Paradies hinein katapultiert werden. Ich weiß nicht, ob Sie ein Paradies für Mörder kennen. Ich eigentlich nicht, es sei denn, dass Ihnen Ihr Mord vergeben wurde. Aber sonst eigentlich sieht das wahrscheinlich ein bisschen anders aus. Manche Mutter opfert sich für ihre Kinder und opfert sogar ihre Karriere für ihre Kinder. Manche macht es umgedreht, die opfert die Kinder für die Karriere. Es opfert, wird überall geopfert. Nur die Frage, was und wem? Gott möchte nicht unsere Gaben, sondern uns selbst als Geber von uns selbst. Und dann sind hier drei Adjektive für dieses Opfer. Sei lebendig, heilig und Gott wohlgefällig. Lebendig, jetzt muss ich Sie ein bisschen mit in höhere Theologie hineinholen. Oder was heißt höhere? Die Bibel ist manchmal etwas komplizierter, als man denkt. Ein lebendiges Opfer, könnte man ja sagen, gut, wenn ich mich Gott zur Verfügung stelle, ich bin doch lebendig, also ein lebendiges Opfer. Das stimmt nicht. In Gottes Augen sind wir von Geburt an tot. Das heißt, wir haben ja so eine schöne Verstärkeranlage hier. Angenommen, ich ginge dahin und würde einfach nur den Stecker rausziehen, dann würden Sie von all dem nicht mehr viel hören. Die Leitung läge tot, kein Strom mehr drin. Die Verstärker wären in Ordnung, Mikrofone, die Sänger richtig, alles in Ordnung, aber die Leitung wäre tot. Und so sagt Gott, dass wir von Geburt an geistlich gesehen tot sind. Das heißt, der Stecker zwischen Gott und uns ist von Geburt an schon rausgezogen. Wir haben kein geistliches Leben in uns. Und erst wenn Jesus in unser Leben kommt, weil wir ihn darum bitten, fangen wir in Gottes Augen an zu leben. Warum? Weil jetzt eine Beziehung aufgebaut wird, die Gott ewiges Leben nennt. Und wenn ich dieses ewige Leben habe, dann kann ich mein Leben jetzt als lebendiges Opfer Gott zur Verfügung stellen. Christus lebt in mir und ich kann Gott das zur Verfügung stellen und sagen, mach etwas draus. Das Opfer sei heilig. Heilig heißt für Gott ausgesondert. Ich weiß nicht, wann Sie das letzte Mal umgezogen sind. Bei uns ist das schon viele Jahre her. Aber ich erinnere mich noch deutlich, wie ich dann plötzlich bei meinen Büchern, als ich sie einpackte, mal reinguckte und feststellte, oh, da stand ein Name drin. Boah, gehört gar nicht mehr. Wusste ich gar nicht mehr. Dann habe ich überlegt, wer das wohl sein könnte, dem dieser Name zugeordnet ist und wo der jetzt wohnt, dass ich das Buch wieder loswerde. Es gehört nicht mehr. Und wenn es heißt heilig, dann heißt es so, wie wenn auf Ihrem Leben der Name Gottes steht. Es gehört nicht Ihnen, es gehört einem anderen. Es ist für ihn ausgesondert und deshalb sollte es ihm auch dienen. Ja, und dann wohlgefällig. Gott hat öfters für seinen Sohn gesagt, er würde ihm gefallen. Warum? Weil die Beziehung aus Liebe ist, Liebe geprägt, Vertrauen, Gehorsam. Und da würden wir Gott wohlgefallen, wenn wir ihn lieben, ihm gehorchen, ihm vertrauen. Ein Mann, der Zinzendorf hieß, manchem bekannt, stand mal vor einem Bild, wo Jesus dargestellt wurde. Und darunter stand dieser Satz, das tat ich für dich, was tust du für mich? Und das hat ihn scheint ziemlich bewegt. Und er hat überlegt, was kann ich für Gott tun? Wie kann ich mich einsetzen für ihn und einsetzen lassen? Und das hat ziemliche Auswirkungen gehabt bis heute. Ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Gott möchte also nicht Gaben haben von uns, sondern den Geber, uns persönlich. Und wir sollen unsere Leibe opfern. Es war damals eine Beleidigung. Die gebildeten Leute der damaligen Zeit, auch in Rom, an die, der Brief geschrieben war, die Christen, hatten ein griechisches Denken und da spielte der Körper absolut keine Rolle. Der Körper war uninteressant, der war primitiv und irdisch und was auch immer. Das Geistige zählte. Wenn er also gesagt hätte, opfert ein geistiges Opfer, tolle Ideen, Mystik oder irgendwelche Versenkungsübungen, hätten die Leute das verstanden. Aber er sagt, nein, eure Leiber, das heißt verleiblicht den Glauben an Gott, verleiblicht seine Liebe in euch, das ist das Entscheidende. Und es war für die damalige Zeit eine Beleidigung. Aber der Paulus sagte, genau darum geht es, dass Gott in euch Gestalt gewinnt in eurem Alltag, in euren Körpern, in euren Lebensumständen. Und er sagt, es sei ein vernünftiger Gottesdienst. Vernünftig heißt Logikä. Ich nehme an, dass Sie alle das Fremdwort Logik kennen oder ähnliche artverwandte Wörter. Im Johannesevangelium steht mal, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und Wort heißt auf Griechisch Logos. Also im Anfang war der Logos und eigentlich ist das ein Name für Jesus. Wenn wir einen Logikä-Gottesdienst machen sollen, einen vernünftigen Gottesdienst, für Gott, der Logos heißt, kann ich eigentlich nur mit Gott im Herzen, mit diesem Logos im Herzen, auch einen vernünftigen Gottesdienst im Alltag vollziehen, der Gott ehrt. Es gibt viele Lieder und wir singen hier ja auch einige schöne davon, wo es heißt, nimm mein Leben dir, schenke mir dafür deine Liebe, deine Treue, deine Gnade. Oder das Lied, zünde an dein Feuer, da heißt es, was ich bin und habe, soll dein eigen sein. Oder von Friedrich von Bodelschwing, nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha. Ein Freund sagte immer, da fängt die Prozentrechnung an, nun gehören unsere Herzen zu 70%, dem Mann von Golgatha zu 50%. Ganz an der Stelle haben wir dann oft unsere Probleme. Ich weiß nicht, wie Ihnen es geht. Ich kenne in mir so etwas wie ein Misstrauen gegen Gott. Obwohl ich gläubig bin, ihm eigentlich grundsätzlich vertraue, ein Misstrauen gegen Gott. Was würde in meinem Leben passieren, wenn ich es ihm völlig ausliefere, vorbehaltlos sage, alles kannst du machen, was auch immer du willst. Aus welchen Sicherheiten würde er herauslösen? Wie würde er führen? Zu welchen Einsätzen vielleicht bringen? Ich weiß nicht, ob Sie sowas auch kennen, obwohl sie Gott grundsätzlich vertrauen. Das ist erstaunlich. Bei einer Sportreportage, die wir mal im Fernsehen sahen, wurde der Fußballspieler Jorginho interviewt, ein brasilianischer Fußballspieler, der Christ ist. Und der Reporter wusste das und sagte, soweit ich weiß, sind Sie doch so ein gläubiger, so ein christlicher Mensch geworden. Sagen Sie, macht das Leben denn dann noch Spaß? Das ist so die typische Frage, die dahinter steht. Macht das Leben denn dann noch Spaß? Wird es nicht so ein bisschen puritanisch, so grau in grau, Verzicht auf alle Freuden? Und der Jorginho sagte, das macht erst recht Spaß. Vorher war meine Ehe kaputt, ich habe meine Frau oft betrogen. Jetzt führen wir eine ganz andere Ehe mit viel Liebe zueinander. Vorher hatte ich Suchtprobleme, ich bin jetzt frei davon. Ich habe jetzt den Sinn meines Lebens entdeckt, da ist wirklich Freude. Eigentlich hat es vorher nicht so viel Spaß gemacht wie jetzt. Das heißt, dort, wo wir unser Leben Gott wirklich öffnen und anvertrauen, stellen wir fest, das Misstrauen war eigentlich völlig unbegründet. Gott beschenkt uns immer mehr, als wir das denken. Hier heißt es dann weiter, nicht nur, dass wir unsere Körper, unsere Leiber hingeben als Gottesdienst, sondern dann geht es weiter, richtet euch nicht nach dieser Welt. Da steht ein griechisches Wort, in dem das Wort Schema drin vorkommt. Richtet euch nicht nach dem Schema dieser Welt. Kennen Sie ja, das ist ein Fremdwort auch bei uns. Frage, was wäre denn das Schema der Welt, nach dem wir uns nicht richten sollen? Wenn Sie die Zeitung aufschlagen, können Sie gleich die Antwort bekommen. Da ist zum Beispiel im Moment jemand dabei, der möchte Menschen klonen. Hat scheint ein bisschen Ahnung von der Bibel und er sagte, er möchte sein wie Gott, steht in 1. Mose 3, Vers 5. Sein wie Gott, die Ursünde des Menschen, sich selber an die Stelle Gottes setzen. Das sagt dieser Wissenschaftler von sich. Ich möchte sein wie Gott und Menschen nicht nach seinem Bild, sondern nach meinem Bild schaffen. Das war die Ursünde des Menschen. Eigentlich hört man so ein bisschen den Auftraggeber heraus. Da stand dahinter ja eigentlich der Luzifer, diese Schlange. Offensichtlich der oberste Lichtengel, der es nicht ertragen konnte, nicht ganz oben zu sein. Und er wollte sein wie Gott, an oberster Stelle sein. Der spricht hier ein bisschen aus diesem Hochmut heraus. Also der Mensch möchte sich selber bestimmen, ohne Gottes Bestimmung zu erfahren und auch zu erfragen. Kennen Sie das? Sich seinen eigenen Weg suchen, sich seine eigenen sittlichen Maßstäbe aufbauen in allen Bereichen des Lebens, sich eine relative Ethik angewöhnen, wie in unserer Gesellschaft. Inzwischen entscheidet ja das Bundesverfassungsgericht, was die Statistik langsam hergibt, was man nun entscheiden könnte, wie sich durch Manipulation Rechtsgrundsätze ein bisschen weiter verändern und aufweichen und öffnen für dies und jenes. Jemand sagte mal, es gibt sowas wie Überläufer zur Mehrheit. Ja, die Mehrheit macht es jetzt schon so. Und irgendwann laufen Leute über, auch Christen, und sagen, ich mache es jetzt auch so wie alle, es ist doch schon längst so akzeptiert in meinem Verhalten, mache ich das jetzt auch. Ein anderes Schema der Welt wäre also nicht nur sein wie Gott, sondern dazu käme die Selbstbehauptung, der Egoismus, Gewaltanwendung durch Waffen, die ich einsetze, nicht Pistolen, durch Lächeln, durch Tränen, durch Hochmut, durch Schönheit. Man kann aus allem eine Waffe machen und dadurch auch viele Beziehungen und sogar das eigene Leben zerstören. Überlegen Sie mal, wie viele Familien kaputt gehen durch Selbstbehauptung und Egoismus der einzelnen Familienmitglieder, die einfach die Beziehung zerstören und nur noch an sich denken, ich habe doch ein Recht auf mein Leben, und gar nicht spüren, wie sie dabei alles in Frage stellen und kaputt machen. Dazu gehört natürlich die eigene Ehre. Als ich vor vielen Jahren nach Obertshausen kam, wurde gerade ein Kindergarten hier gebaut von der Stadt. Fand ich großartig, aber dann war ich ganz entsetzt. Da ging es darum, ja, meine Partei baut den Kindergarten. Die anderen sagten, nein, meine Partei hatte die Idee. Und da sagte ich, sollen die Leute sich da freuen, dass ein Kindergarten gebaut wird? Ob das jetzt die Idee der einen war oder der anderen, ist doch nicht so das Entscheidende, an welche Fahne ich jetzt sozusagen die Ehre der Idee oder des ersten Erwähnens hängen kann. Wir freuen uns, dass für diese Stadt ein Kindergarten gebaut wird. Eigentlich eine sachlich gute Lösung. Zu dem Schema der Welt gehört auch die Aussage, hast du was, bist du was? Ich kann auch ruhig eigene Vorteilsannahme betreiben. Ich schadere anderen Leuten nicht. Man geht davon aus, dass bei den öffentlichen Aufträgen in der Bundesrepublik inzwischen in jedem zweiten Fall Korruption vorliegt. Unser Land ist in der Statistik der Korruptionsländer schon an die 26. Stelle vorgerückt, vielleicht auch die 28., auf jeden Fall schon ziemlich weit vorne gelandet. Auch in Firmen bedienen sich die Leute immer häufiger selbst. Ich hörte gerade vor kurzem im Rundfunk, wo bei der Lufthansa mehrfach Frachtgut verschwand, ganze Sendung war nicht mehr auffindbar, bis irgendein Kriminalist mal auf die gute Idee kam, die Frachtgut-Mitarbeiter zu Hause aufzusuchen. Und da fanden sie das dann abgelagert, was ihnen fehlte, Selbstbedienung in Firmen. Dazu kommt die Lüge natürlich in der Politik, in Firmen, in Familien und vielen mehr als eine Form, die Wahrheit zu manipulieren. Und natürlich der Glücksbringer Nummer eins darf nicht fehlen, das ist Sexualität. Schauen Sie mal, was im Fernsehen, in der Werbung alles über das Mittel der Sexualität verkauft werden soll. Verkaufsförderer Nummer eins. Aber die Leute sind irgendwie gar nicht so glücklich, obwohl das Glücksbringer Nummer eins geworden ist. Zum Schema der Welt gehört auch die Religion, zur Verbrämung von Familienfeiern, als Rückhaltegurt in Notsituationen, vielleicht als ein bisschen Schlagsahne auf gesellschaftliche Entwicklungen obendrauf. So fanatisch wie diese Endzeitsekte, die sich jetzt selber das Leben nehmen wollte, weil ja die Welt untergeht, muss man natürlich nicht werden. Das würde jeder ablehnen. Aber so ein bisschen in die Sterne schauen für die Zukunft und die eigene Weiterentwicklung darf man ja wahrscheinlich schon. Schema der Welt. Und wir sollen uns umändern durch eine Umwandlung der Sinne. Da steht dieses griechische Wort Metamorphose, kennen Sie sicher auch. Wir sollen eine Metamorphose erleben, neue Werte aufbauen, neue Überzeugungen. Gut, wir sind nicht mehr wie Gott, sondern wir möchten ihm die Ehre geben. Nicht sein wie Gott, aber ihm ähnlich werden im Wesen und dabei ihm die Ehre geben. Das ist übrigens der Sinn des Lebens, Gott die Ehre zu geben, in dem, was sie sind, was sie haben, wie sie leben und wie sie sich einsetzen. Und ihm ähnlich werden, das heißt seinem Wesen, seiner Liebe, seiner Freundlichkeit vertrauenswürdig zu werden. Und das finde ich manchmal schon großartig, wenn man Ansätze davon mitbekommt und feststellt, aha, die Leute sind so ein bisschen von Gott geprägt und die auch. Die kennen sich noch nicht mal, aber in einem gewissen Sinne sind sie sich ähnlich, weil sie Gott ein bisschen ähnlich sind. Dazu käme das Vertrauen lernen auf ihn und statt der Selbstbehauptung Gottes Wirklichkeit zu erfahren, nicht, dass Christen sich jetzt überall an den Rand drängen lassen, weil sie keine Selbstbehauptung mehr üben. Sie wissen, da ist jemand, der auf sie aufpasst, der auch für Wahrheit eintritt. Aber es geht nicht mehr um den Egoismus der Selbstverwirklichung, sondern Selbstverwirklichung heißt nur noch Christus Wirklichkeit in uns, der uns prägt und auch den Charakter bestimmen möchte. Statt des eigenen Glanzes ging es dann um sachliche Lösungen und um gemeinsame Wege. Statt hast du was, bist du was, käme der Dank dazu, sich zu freuen über das, was wir haben, aber auch die Frage, welche Verantwortung habe ich damit und wie kann ich dieses auch einsetzen, sinnvoll, verantwortlich und letztlich auch für Gott. Der Sex käme natürlich auch dazu, aber er würde in der dauerhaften Beziehung eine Liebe, wie sie in der Ehe abgebildet ist, einen guten Platz haben. Gottes Willen zu erkennen, hieße einen Liebe-Lernprozess im Leben zu erleben, wahrscheinlich bis zum Ende des Lebens, immer lernender zu bleiben, aber in diesem Bereich seiner Liebe. Hier steht noch, das Wohlgefällige wäre wichtig, fragen, was gefällt Gott, um es zu tun. Und an der Stelle betrügen wir uns natürlich gerne selbst. Wir sprechen über das, was richtig ist, sagen, ich weiß es, ich rede darüber, aber solange ich im Gespräch bleibe, muss ich es ja vielleicht noch nicht tun. Es klingt so ehrlich, ich weiß immer Bescheid, aber Gott gefällt es dann, was auch umgesetzt wird. Und dann ist noch die Rede von dem Vollkommenen. Vollkommen heißt nicht fehlerfrei. Keiner von uns ist fehlerfrei und wird es auch nicht werden. Höchstens in einzelnen Situationen verhält er sich vielleicht richtig, ohne Fehler zu machen. Vollkommen bei Gott heißt nicht, dass ich Perfektionist werde. Perfektionisten sind ja Leute, die sich ständig überfordern und andere laufend kritisieren und dadurch das Leben ein bisschen erschweren. Vollkommen sein heißt vollkommen bei Gott sein, in seiner Nähe. Der Luther hatte einen Freund, der auch sein Nachfolger wurde, Melanchthon. Luther war ja so ein etwas derberer Typ und der Melanchthon ganz sensibel und feinfühlig. Und der wollte möglichst keine Fehler machen. Und da sagte der Luther ihm mal, weißt du, auf Lateinisch pecca fortiter. Das heißt auf Deutsch sündige kräftig. Das ist jetzt, tu doch mal was, auch wenn es völlig falsch sein mag im Moment. Aber wag es doch mit Gott zu handeln, aber vertraue natürlich noch viel mehr seiner Gnade. Das heißt jetzt nicht, dass wir von der Predigt nach Hause gehen und sagen, ich habe gehört, sündige kräftig. Das war ein Rat an einen ganz sensiblen Menschen, der so zaudernd war, dass er fast gar nichts mehr getan hat. Und der Luther sagte, jetzt tu doch mal was, auch wenn es falsch ist, Gott wird dir schon weiterhelfen. Und bleibe vollkommen in seiner Nähe. Der Einstieg war gewesen, die Frage nach diesem Kaufhaus, ob derjenige, der was gekauft hat, es auch mitnehmen darf. Ob Christus, der für uns bezahlt hat, ob dem auch unser Leben gehören darf oder ob wir es nicht selber verwalten wollen. Um die Frage geht es. Ich werde gleich mit einem Gebet schließen, in dem ich eigentlich nur zwei Dinge ausdrücke. Das eine ist, ich gehöre dir, und das zweite, du möchtest aus meinem Leben etwas machen. Falls Sie der Überzeugung sind, dass das Richtige ist für Sie, möchten Sie einfach in Ihrem Herzen dieses oder ein ähnliches Gebet mitsprechen. Danke, Herr Jesus Christus, dass du dein Leben für mich gegeben hast, als Erlösung, dass ich dir gehöre. Ich bete darum, dass du aus meinem Leben das machst, was du möchtest, was dir vorschwebt, und dass dazu auch das Vertrauen wächst in deine Liebe und Führung. Amen.